Lost in the silence, a podcast unknown, movie compart, a world of its own, spinning tales of films with a unique lens, whispered voices, a love that transcends. In a crowded market where fame takes its toll, movie compart shines with a different goal. Unheard, unseen, but the passion burns bright, diving deep into movies with all their might.
Halli, hallo Leute, hier ist wieder der Fabskimo und der Jürgen.
Jo, hallo.
Und hi. Und du wolltest auch was sagen? Hi wahrscheinlich.
Ich wollte einfach nur ein fröhliches Hallo in die Runde werfen, bevor ich nicht zu Wort komme, genau.
Scheiße, jetzt habe ich dich schon beim ersten Wort abgewürgt. Tut mir furchtbar leid. Ich arbeite daran. Ja, ist nicht mit Absicht, sondern es ist mein Wesen, wenn man nicht zu Wort kommt. okay. Eine neue Folge Movie Kompott steht an. Ihr habt es euch schon gedacht, weil es war wahrscheinlich auch das, was ihr euch angeklickt und runtergeladen habt. Sonst, ja, also es ist ein Movie Kompott. Ich habe ja eigentlich irgendwie, glaube ich, sogar letztes Mal versprochen, dass ich jetzt immer wöchentlich eine neue Folge raushauen will. War natürlich leere Versprechung, habe ich noch nicht so richtig im Griff. Aber wöchentlich ist ja ein dehnbarer Begriff, ne? Nach der Quantentheorie kann eine Woche ja beliebig lang sein.
Dazu sage ich jetzt nichts.
Ja, ja, das ist das gefährliche Halbwissen, von dem ich zehre.
Ja.
Ja, wir haben uns wieder mal einen ganz, ganz coolen Film rausgesucht, glaube ich. Beziehungsweise ich habe ihn gar nicht rausgesucht, sondern Jürgen, du hast die
ja,
Ehre.
Genau.
Was geht's heute?
Heute geht es um den Film, der im englischen Original, beziehungsweise im amerikanischen Original The Straight Story heißt und in der deutschen Fassung Eine wahre Geschichte, The Straight Story. Es ist ein Film von David Lynch und damit ist ja eigentlich schon klar, in welche Richtung das geht. Splatter und eine Story, die von vorne bis hinten keinen Sinn ergibt.
Von wegen.
No. Ne? Du warst überrascht, nehme ich an.
Ich war überrascht, ja. Also sowas, sag ich mal, in Anführungsstrichen konventionelles, hätte ich von David Lynch echt nicht erwartet. Und dann aber auch richtig gut.
Fein, das freut mich. Vorweg.
Also, wunderbar. Ich war am Anfang nicht überzeugt, dachte so, was ist denn das? Aber angefangen und konnte auch nicht mehr aufhören. Der Film ist richtig gut.
Das freut mich. Geschrieben hat ihn, oder haben ihn zwei Leute, John E. Roach und Mary Sweeney. Mary Sweeney sagt dir vielleicht was im Zusammenhang mit David Lynch?
Frag mich mal nach David Lynch, keine Ahnung, wer ist Mary Sweeney?
Okay, Mary Sweeney hat diverse seiner Filme geschnitten, oder okay. Auch seine, von Twin Peaks die Serie und dann auch den Film. Sie hat auch Lost Highway und Mulholland Drive geschnitten.
Ah, okay, verstehe.
Die Filme hat sie auch produziert und eben auch das Drehbuch für unter anderem The Straight Story geschrieben, was halt meiner Meinung nach so gar nicht zu dem Rest passt, den sie da so gemacht hat. Und, das habe ich aber jetzt erst gelernt, sie war mit Lynch auch zusammen.
Okay.
Sie haben einen gemeinsamen Sohn namens Riley. Der ist 92 geboren worden und 2006 haben sie geheiratet, aber die Ehe hat dann nur ein paar Wochen gehalten. Also, warum sie dann noch geheiratet haben, weiß ich nicht, aber das fand ich einen netten kleinen Fakt, so nebenbei.
Ja. Ich finde auch im Original, der Originaltitel The Straight Story ist ja eigentlich viel besser als eine wahre Geschichte, weil der Typ heißt ja Straight, um den es geht.
Genau, eben. Es geht um einen alten Mann, 73 ist er wohl angeblich, namens Alvin Straight. Und das basiert auf der realen Geschichte von Alvin Straight, der, um die Geschichte kurz zusammenzufassen, mit einem Aufsitzrasenmäher, ich weiß gar nicht mehr, wie viele 100 Kilometer da, durch knapp, die 240 Meilen steht hier, knapp 400 Kilometer, genau, durch die Gegend fährt, um seinen Bruder zu besuchen, der einen Schlaganfall erlitten hat. Und mit diesem Bruder hat er seit Ewigkeiten nicht mehr gesprochen, obwohl keiner mehr von den beiden weiß, worüber sie sich eigentlich irgendwann mal in die Haare gekriegt haben.
Interessant. Und ja, der gute Straight ist auch so ein bisschen klapprig schon. Also er braucht nicht nur einen, er braucht sogar zwei Stöcke zum Laufen. Er kann nicht mehr so gut gucken. Also Autofahren ist eh nicht, aber er will da unbedingt hin und er will es auf seine Weise machen. Und der ist da recht resolut.
Absolut, eben.
Wer ist denn der Hauptdarsteller dieses Films?
Der Hauptdarsteller ist Richard Farnsworth.
Ja, und der Name klingt erstmal auf dem, glaube ich, nicht so super bekannt, aber eigentlich ist es ein ziemlich bekannter, guter Schauspieler, der zum Zeitpunkt des Films schon 79 war und dann einen 73-Jährigen spielt. Okay, mit viel Bart im Gesicht kann man alles machen. Und also ich nehme mal einfach vorweg, es war auch sein letzter Film, weil er ist, glaube ich, ein Jahr später ist er gestorben, der Richard Farnsworth. Und ja, was hat denn der so alles gemacht? Du hast doch bestimmt ein bisschen.
Ich habe zwar ein bisschen nachgelesen, ja, aber ich muss zugeben, ich habe die wenigsten der Filme dann gesehen. Also ich weiß, dass er in Vom Winde verweht mitgespielt hat. Ich weiß, dass er in Spartacus mitgespielt hat und in Die 10 Gebote. Aber ich nehme an,
Da war er
dass
noch
seine Rollen
Stuntman. Bei
eben, da
Spartacus war er
waren.
noch Stuntman. Er hat als Stuntman nämlich
Ah, okay.
angefangen.
Da waren
Das
seine
wusste ich
Sachen
nicht.
dann nicht so wichtig eben. Und dann Havanna, sagt dir das was?
Irgendwie schon. Habe ich aber auch eigentlich nicht gesehen. Aber ich kenne zumindest Vom Winde verweht und auch. Ach, diesen. Ah, Panik um King Kong von 1949. Da
Ja,
hat er auch
das war ja klar,
mitgespielt.
dass du das kennst.
Ja. Das ist, glaube ich, dieser King Kong-Film, wo der erstmal noch klein ist und dann immer wächst oder so, ne? So ein. Ich weiß es
Du
nicht mehr
fragst
genau.
das mich nicht ernsthaft, oder? Was
Ja,
weißt du
stimmt, du weißt
nicht?
es ja nicht. Ich glaube, aber es ist auch noch so ein Schwarz-Weiß-Film. Auch von, ich sehe es hier, Ernest B. Schoedsack, der damals so recht bekannt war.
Wobei mir
Und.
der Titel Mighty Joe Young irgendwas sagt.
Ja, also
Komisch.
ich erinnere mich an einiges, dass es halt irgendwie einfach eine komplette Fortsetzung von dem ersten Film halt war, irgendwie. Aber irgendwie mit einem Anfang kleinen Gorilla, der irgendwie immer größer wird oder so. Und dann halt auch ziemliche Ausmaße annimmt, aber wie gesagt, das ist lange her, 1949 habe ich den gesehen.
Wahrscheinlich.
Ungefähr. Oh, und dann sehe ich hier 1956 die 10 Gebote. Auch nicht
Mhm.
schlecht.
Oder Blazing Saddles 1974 von Mel Brooks. War auch nicht schlecht.
Und dann 76 gibt es einen Film mit einem wunderbaren Titel. Wer schluckt schon gerne blaue Bohnen? Im
Genau.
Original The Duchess and the Dirtwater Fox. Was ein komplett andere.
Ich habe diesen Film gesehen, aber frag mich nicht mehr, worum es da ging. Ich kenne den. Es gab mal so eine Zeit, in der die ganzen alten Western rauf und runter gesendet wurden abends. Wir hatten ja nur 3 Programme und im dritten liefen irgendwie ständig Western. Aber naja. Und natürlich ganz wichtig, 1994, Lassie, Freunde fürs Leben.
Da hast du aber noch was vergessen, nämlich die Fernsehserie Roots von 1977, die ich irgendwie auch kenne. Da ist irgendwie schwarze, arme Schwarze und Rassismus und alles, was damit zu tun hat, wird in dieser Fernseh-Miniserie irgendwie ja so abgehandelt, obwohl hier steht eine Folge. Ach so, er hat wohl vielleicht nur in einer
Er
Folge
hat wahrscheinlich nur
mitgespielt.
in einer Folge mitgespielt. Ich
Ah,
habe Roots
okay.
aber auch nie gesehen.
Ich kenne
Anne
es
of
irgendwie.
Green Gables, also um Himmels Willen, der war auf jeden Fall gut beschäftigt, der Mann.
Oh, Misery, 1990, den kenne ich aber, die Stephen King-Verfilmung.
Genau.
Da hat er diesen Polizisten gespielt, ne? Der da irgendwie später dazu kommt. Da
Das
war
ist
der
so
Jim.
lange her. Ich weiß es nicht mehr, ob der das war.
Ja, ich weiß es.
Ja, wenn du das weißt,
Ich habe
das
da
reicht ja.
nachgeforscht.
Na dann.
Ja. Genau, Lassie, Freunde fürs Leben. Wunderbarer Film auch. Und
Jedenfalls geht es um besagten Alvin. Ganz
Elvin
wichtig.
Strait, genau.
Genau. Und was macht man eben als alter Mann, wenn man zu seinem Bruder will? Klar, man baut sich seinen Anhänger um, damit man in dem Ding übernachten kann. Hängt den Anhänger an seinen Fahrrasenmäher und fährt los, nur
Mit
um dann
ein
nach
paar
ein paar,
Stundenkilometern
ja,
höchstens, ja, 5 oder 8 oder irgendwas konnte er.
irgendwie sowas. Also es,
Und er braucht auch 2 Anläufe. Der erste ist nämlich doch dann ein bisschen zu klein und klapprig und der verreckt ihn dann nach einer kurzen Strecke schon. Und
Ja.
dann fährt er halt kurzerhand zurück oder lässt sich zurückfahren, kauft sich einen etwas besseren Rasenmäher-Traktor, so würde ich das mal nennen, so ein Rasenmäher als Mini-Traktor, in Mini-Traktor-Form und fährt dann da ganz gemütlich. Also ein wunderbarer Film, also und hat dann ganz coole Begegnungen zwischendurch.
Ja,
Also er
eben.
übernachtet einfach irgendwo am Straßenrand oder in irgendeiner Wiese, macht sich da so ein Feuerchen und da trifft er halt so Leute, ne? Und
Und
dann.
das Schöne ist halt, die Geschwindigkeit dieses Rasenmähers gibt quasi die Geschwindigkeit des Films vor. Es heißt zwar, dass es ein Roadmovie ist, logisch, er fährt ja die ganze Zeit auf der Straße, aber man stellt sich da halt dann direkt irgendwas anderes vor. Und es gibt eine wunderschöne Szene relativ am Anfang, wenn du ihn siehst, wie er halt so eine schnurgerade Straße entlang fährt. und vor sich hintuckert und dann geht die Kamera nach oben in den Himmel. Und ich weiß noch genau, dass ich damals im Kino gesessen habe, gedacht habe, Mann, wäre das cool, wenn die Kamera jetzt wieder runterfährt, um zu zeigen, wie wenig er gefahren ist. Und genau das passiert dann. Die Kamera fährt runter und er ist halt ein paar Meter weitergekommen und denkst du, ja,
Geil.
dann ist es halt so. Er fährt um des Fahrens willen, er weiß, er wird schon irgendwann da ankommen und das ist halt sein Weg jetzt zu seinem Bruder. Das ist super.
Wen ich auch ganz toll finde in dem Film ist seine Tochter, die gespielt wird
Ja.
von der wunderbaren Sissy Spacek. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ist ein etwas schwieriger Name für mich, aber die
Ja.
Frau ist ja auch echt toll und sie spielt seine leicht minder bemittelte Tochter, die also nicht ganz so helle ist, aber ihr Herz am rechten Fleck hat und die so ein bisschen Angst hat um ihren alten Daddy und so, aber sie lässt ihn dann auch machen, weil sie merkt, sie kann da eh nichts tun und sie vertraut ihm auch irgendwie. Und ja, und dann geht's los, ne? Der Film hat
Eben,
auch sogar eine Action-Szene, darf man gar nicht vergessen,
ja.
nämlich wo es dann einmal bergab geht und er das Ding nicht so ganz mehr unter Kontrolle hat. Da habe ich dann schon so ein bisschen gedacht, so, oh.
Genau, da
Aber.
darf der Schnitt mal zeigen, was er kann. Da schneidet er tatsächlich mal alle 1, 2 Sekunden hin und her.
Genau, damit es so ein bisschen rasant wirkt.
Ja.
Und aber er trifft natürlich auch da wieder Leute, die ihm dann total nett helfen. Und irgendwie, er führt die interessantesten Gespräche. Er kommt ja dann auch an so einem, einmal übernachtet er an so einem Friedhof, ne? Und trifft dann den Pfarrer, der kommt zu ihm raus, so, bringt ihm was zu essen und setzt sich hin. Klappstuhl gibt es ja eh. Und dann, also toll. Also der
Ja.
Film strahlt eine Ruhe aus. Ich war tiefenentspannt danach
Ja,
und
absolut.
war auch völlig zufrieden. Also der Film hat eigentlich alles, was ein Film braucht. Wenn man also mit sowas klarkommt. Natürlich gibt es Leute, die sowas pur langweilig finden und sofort einschlafen. Aber der hat wirklich innere Qualitäten, der Film. Erstaunlich, erstaunlich.
Also man braucht dafür aber halt wirklich Schauspieler, die auch was ausdrücken können, wenn sie nichts sagen, weil relativ wenig in diesem Film logischerweise geredet wird. Also auch die junge Anhalterin, die er mal trifft, die von zu Hause ausgerissen ist,
Genau.
da wird auch nicht viel geredet. Da passiert viel einfach über die Blicke, übers am Feuer sitzen
Genau,
und
und
das.
nebenbei fragt er sie dann so, na, im wievielten Monat? Und ich,
Genau.
ah, okay, habe es selber gar nicht bemerkt. Ah ja, sie scheint wohl schwanger zu sein, das scheint wohl das Problem zu sein. Sind so lakonische, kurze Gespräche, also die wirklich auch realistisch wirken. Also was soll man da sagen? Manchmal hat man, weiß man auch einfach nicht, was man sagen soll. Und dann sitzt man halt einfach zusammen und guckt ins Feuer oder was auch immer.
Eben,
Toll,
jeder
wie.
hängt seinen Gedanken nach und gutes. Ja.
Genau, also der Film versucht gar nicht erst irgendwas zu dramatisieren oder so. Sondern bringt es relativ, also so kann ich mir vorstellen, war das mehr oder weniger, also gut, die Gespräche wird man jetzt wahrscheinlich nicht so genau wissen, aber
Ja.
es kann auch gut sein, dass dass da noch ein Buch darüber geschrieben wurde. Ich glaube, bin ich mir ziemlich sicher.
Ich gehe davon aus, aber ich kenne es
Und
nicht,
der
ja.
Richard Farnsworth ist einfach Bombe in dem Film, ne? Also der ist wirklich klasse. Also dieser alte, schrumpelige, knittrige, klapprige Typ, der aber. Ah, da gibt es eine Szene, die ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Einmal muss sein Traktor nach, glaube ich, nach dieser Abfahrt muss er repariert werden. Und sind so zwei Reparaturbrüder,
Ja.
die
Genau.
dann sich einfach auch irgendwie immer streiten und dann feilscht er noch mit denen rum, weil sie ihn auch erstmal einen zu hohen Preis irgendwie ansagen. Und dann handelt er die noch ein bisschen runter und dann nimmt er sie sich noch mal kurz vor und sagt eigentlich nur was mehr oder weniger sowas wie, ey, was immer ihr da gerade am Laufen habt, denkt dran, ein Bruder ist immer noch ein Bruder. Ne? Verweist damit auf seine eigene Geschichte und dann gucken sie sich an und dann hat man echt das Gefühl, er hat da irgendwie gerade was bewirkt bei denen, obwohl die nicht so helle wirken beide.
Das stimmt, aber das funktioniert
Ganz
einfach gut.
toll. So eine
Oder
Momente
auch
hat dieser Film halt, ne?
eben. Oder auch das Gespräch in genau demselben Kaff, weil er da ja auf die Reparatur warten muss, dann mit dem anderen Kriegsveteran.
Oh, das war auch toll, ne? Wo sie sich hinsetzen und dann erzählen sie sich gegenseitig so die eigentlich die echt krassesten, schlimmsten Geschichten, die ihnen so
Ja.
passiert sind, an denen sie auch ihr Leben lang geknabbert haben, irgendwie und währenddessen, während sie erzählen, hört man im Hintergrund so plötzlich so Kriegslärm und so
Ja.
und Salven und Schüsse und da habe ich Gänsehaut gekriegt, ne?
Ja.
Da haben sie sich tatsächlich so ein bisschen was von der Seele geredet und haben erkannt, wie ähnlich sie sich eigentlich sind und wie
Genau.
scheiße Krieg ist. Und also da passiert so viel mit so wenig Mittel. Ist echt krass. Also wirklich eine Empfehlung der Film.
Absolut. Vielleicht sollte man noch kurz darauf eingehen, auch wenn er eine Mini-Mini-Mini-Rolle hat, wer dann den Bruder gespielt hat,
Ja.
eben den Lyle, zu dem er fährt, Harry Dean Stanton.
Auch ein wunderbarer Schauspieler.
Und der hat ja nun wirklich Diverses mit David Lynch zu tun gehabt. Also Wild at Heart war er dabei. Was war denn noch? Was? Gar nicht mehr. Der war, glaube ich, noch in späteren Sachen auch noch. Oh, die letzte Versuchung Christi. Also auch der war die ganze Zeit beschäftigt. Twin Peaks, der Film, war er dabei. Alice im
Oh,
Wunderland,
ich gucke
okay.
mir gerade seine Filmografie an. Ist ja der Wahnsinn. Angefangen 1954 bis 2018. Ich glaube, er ist auch erst vor kurzem gestorben. Kann es sein?
Ja.
Ja, ne? Und der hat ja wirklich, wow, hat der für eine Handvoll Dollar, ui, da hat er mitgespielt. Also einfach so ein paar Sachen zwischendrin, so was hat Cisco Pike, der Pate Teil 2 war er dabei.
Pat
Wahnsinn.
Garrett jagt Billy the
Bei
Kid.
Alien hat das stimmt, da hat er auch mitgespielt. Da war er einer derjenigen von der Crew, einfach einer
Ja,
von
die
der
recht
Crew
schnell weg
da.
sind, genau.
Genau, da
Ja.
war er schnell weg vom Fenster, aber auch klasse, ja. Also er ist so ein typischer, ich will nicht sagen zweite Riegel, aber doch oft ist er mehr im Hintergrund, ist nicht unbedingt oft der Hauptdarsteller und aber ist wirklich also an den erinnert man sich, wenn man ihn mal gesehen hat. Ja, oh,
Eben.
Paris, Texas hat er mitgespielt. Ui. Oh, die Rote Flut, ein Ausrutscher. Das ist so ein
Was ich
Loser.
extrem, den kenne ich nicht, aber was ich extrem faszinierend finde, 2012 war er in The Avengers dabei. Was auch immer er da gespielt hat.
Okay. Ja, habe ich ihn auch nicht bemerkt, ehrlich gesagt. Oh, bei Rango hat er eine Sprechrolle. Das ist ja so ein Animationsfilm mit irgendwie so Eidechsen und allem möglichen in der Wüste. Und Alice im Wunderlanden. Okay, Fernsehzweiteiler. Oh, Alpha Dog, da hat er auch mitgespielt. Das ist ein cooler Film von Nick Cassavet, der Sohn von John Cassavet, um den sich die erste Folge des Movie Kompotts dreht. Der Sohn von ihm ist ja auch ein recht guter Regisseur geworden. Und genau, von 2006 Alpha Dog, auch eine Empfehlung von mir. Einfach angucken, ich erzähle gar nichts drüber. Wunderbarer Film, ganz krasses Ende. Da spielt auch der, wie heißt er nochmal? Ah, dieser berühmte, wie heißt der gleich? Justin Timberlake spielt da die Hauptrolle. Man
Okay.
möchte es gar nicht glauben. Emil Hirsch, Justin Timberlake. Ja, wunderbar. Boah, und tausend Sachen. The Green Mile, stimmt, da kann ich mich auch noch. Oh, und Fear
Ja.
and Loathing in Las Vegas, da hat er auch so eine Nebenrolle. Was für ein fantastischer Film.
Ja. Auf jeden Fall hat auch er wieder, er hat, wie viele Minuten hat er? 3 Minuten, 4 Minuten in diesem Film? Aber er passt einfach wie Faust aufs Auge. Das ist absolut fantastisch, weil auch er nicht viel zu sagen hat und dann einfach nur sein Gesicht wirken lassen muss. Oder überhaupt seine ganzen Körpersprache.
Erst
Fantastisch.
dieses so, dieses Verbitterte am Anfang noch so ein bisschen und dann ist er richtig gerührt, als er merkt, was sein Bruder auf sich genommen hat, um zu ihm zu kommen. Und
Ja.
in der wirklichen Geschichte war es ja auch so, dass der Bruder dann zu ihm gezogen ist und dass sie wohl halt noch ein Weilchen da irgendwie in Freundschaft dann verbracht haben oder so. Ne? So
Ja.
stelle ich mir es zumindest vor. So hoffe ich das. Oh,
Ja.
die Klapperschlange. Harry Dean Stanton, wo warst du nicht? In welchem Film warst du bitte nicht? Wahnsinn. Ganz klasse. Ja.
Ja, mehr gibt es zu die wahre Geschichte bzw. zu The Straight Story eigentlich nichts zu sagen. Es ist ein sehr langsamer Film. Er hat so ein, zwei Momente, die Lynch-Momente sein könnten. Die Autofahrerin mit den Rehen oder so.
Stimmt.
Aber
Stimmt, das ist
ansonsten
so ein
ist
bisschen
es,
obskur mit der, wo er sich
ja,
dann das Geweih an sein Ding daran macht. Genau.
genau. Ansonsten ist es einfach ein für David Lynch komplett untypischer Film. Er hat einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende. Er ist langsam.
Er basiert auf einer wahren Geschichte.
Ja.
Das ist schon ungewöhnlich für David.
Ja,
Obwohl,
das
nee, stimmt
stimmt.
nicht. Er hat ja bei Naked Lunch basiert ja im Prinzip auch auf einer vielleicht wahren Geschichte.
Ja.
Also es gibt ja, ne, da geht es ja um diesen, wie hieß denn das nochmal, um diesen Schriftsteller, der da irgendwie seine Frau erschossen hat. Irgendwie so
Ja,
einer der
aber
berühmten
wie
Drogen-Schriftsteller.
viel da jetzt echt gewesen sein mag, mag ich nicht zu
Nee,
sagen.
natürlich nicht, aber es hat halt auch ein bisschen Bezug zur Realität in irgendeiner Form. Nicht so allzu viel, aber ja, tatsächlich könnte man auch einen David Lynch Folge mal machen. Also würde sich auch lohnen, weil da waren auch
Wobei,
einige Knaller dabei.
nur mal so zwischendrin zu fragen, Naked Lunch war nicht von David Lynch, oder?
Doch, Naked Lunch war doch von ihm, oder? Warte mal, ich guck mal.
Never ever. Er würde zu ihm passen, aber ich glaube nicht.
Ich guck mal rein, ich guck mal
Mach
rein.
mal.
Filmografie, wo ist sie denn? Oh, da hat aber einen langen Wikipedia-Artikel. Alter Schalter. Also, von ihm sind Eraserhead, Der Elefantenmensch, Dune, Blue Velvet, Wild at Heart, Twin Peaks, Lost Highway, Straight Story, Mulholland Drive. Du hast recht, es ist nicht von ihm. Okay. Von wem ist denn verdammt dieser Film Naked Lunch?
Kannst ja mal live recherchieren, während ich sage, dass ich Dune, der Wüstenplanet, sterbenslangweilig fand. Ich glaube,
Ja.
Robin liebt den Film, glaube ich, aber er hört ja keine anderen Podcasts, von daher kann ich das so sagen.
Okay. Muss noch ein bisschen weiterreden, weil ich bin
Ja,
noch
ich
am
rede da mal weiter.
der
Wild at Heart war
Film.
dagegen ganz, ganz, ganz großartig. Und mit Lost Highway und Mulholland Drive hat er
Ach,
mich dann verloren. Aber
rat mal,
gut.
von wem Naked Lunch ist.
Jetzt bin ich gespannt.
David
Ach,
Cronenberg.
natürlich. Wir hatten es doch vor dem Film schon beim letzten Mal.
Ey, ich dachte die ganze Zeit, das wäre so ein Lynch-Film. Ja, okay.
Ich sage ja, es passt ja.
Passt besser fast noch zum
Lynch und
Cronenberg.
Cronenberg sind ja,
Ja,
naja,
sie haben
mal.
Überschneidungen.
Ja.
Der eine ein bisschen absurder, der andere ein bisschen ekliger. Ja, die Zeitschrift TV-Spielfilm bezeichnet den Film Naked Lunch als schwarzhumorig obszöne Effektorgie und als sexuell aufgeladene Satire in schräger Fiebertraumoptik. Ja, kann man so sagen. Habe
Jo.
ich nichts dagegen einzuwenden. Ja, okay. Wollen wir dann unser weltberühmtes Kapitel aufschlagen? Was haben wir in letzter Zeit gesehen und was wäre erwähnenswert?
Das können wir tun, wenn wir das Kapitel jetzt hier vor uns abgeschlossen haben. Im Sinne von, ich habe ihn damals gesehen im Kino, The Straight Story, und war begeistert, habe ihn mir dann auf DVD gekauft und jetzt dann eben nochmal angeguckt. Und ich finde ihn einfach immer noch unglaublich schön, beruhigend, langsam und schön. Und es freut mich extrem, dass er dir gefallen hat, weil als ich dir gesagt habe, guck ihn dir mal an, schon ein bisschen Bedenken hatte, dass er dir einfach zu langsam sein wird.
Abo. Ich bin für alles zu
Aber.
haben. Wenn es wirklich gut ist, kann es auch jede Geschwindigkeit haben. Das, ich
Okay.
meine, passt ja wie Faust aufs Auge, die Geschwindigkeit. Weil was wissen im Film über einen alten Mann mit einem langsamen Traktor, was wissen da schnell machen dran?
Das ist wohl wahr, ja.
Also ist eigentlich eine intelligente Regieentscheidung, den ganzen Film halt auch so auf dieses Tempo zu drosseln irgendwie. Ne? Wunderbar. Ja.
Dann darfst du jetzt loslegen und ich lausche gebannt deinen Worten.
Hast du denn gar nichts gesehen in letzter Zeit?
Boah, ich habe gesehen Eddie the Eagle.
Ach, Eddie the Eagles. Auch
Ja.
ein geiler Film. Das ist ja über diesen Typ, der Skiweitsprung machen will, ne?
Genau,
Genau,
richtig.
und den gab es ja auch wirklich. Und der war
Ja,
ja so ein voll
wobei
schräger
er
Vogel.
sagt, dass die Geschichte zu 5%, also der Film zu 5% auf wahren Begebenheiten beruht. Und also zum Beispiel diesen Charakter, den Hugh Jackman spielt, den gab es überhaupt nicht.
Naja, der ist
Diesen
eine
Trainer
Zusammensetzung aus verschiedenen.
und auch ansonsten Gott. Aber ich fand es trotzdem faszinierend, weil ich natürlich damals, als ich noch bei meinen Eltern daneben war und Olympia geguckt habe, da habe ich Eddie the Eagle gesehen. Also den Briten, und habe damals gedacht, was ist denn das für ein Idiot, der da runterspringt? Und erst später habe ich dann natürlich verstanden, was das für ihn wahrscheinlich bedeutet hat, als Brite dann da irgendwie zu den Olympischen Spielen zu kommen, gerade mit seiner Sehschwäche. Also ich meine, diese Brillengläser da, die hat er ja nicht umsonst drauf gehabt.
Ja, und er hat ja auch sich komplett alles autodidaktisch irgendwie selber beigebracht, ne? Mehr
Ja,
oder
eben,
weniger.
weil es das in Großbritannien nicht gab.
Genau.
Und allein das ist dann so schon cool gewesen, und der Film hat auch einfach Spaß gemacht. Also den habe ich gesehen, und ich habe mit meiner Frau zusammen jetzt Bohemian Rhapsody gesehen.
Ah, und wie findest du den? Also ich habe den noch nicht gesehen. Muss man den sehen? Ich habe viel Schlechtes gehört.
Ja, das ist die Sache. Je besser du dich auskennst, desto weniger Spaß macht er dir.
Okay.
Also die spielen fantastisch. Also für alle Schauspieler passen hervorragend. John Deacon jetzt vielleicht am wenigsten, was aber auch daran liegt, dass man mit John Deacon also so wenig verbindet. Ich meine, ich kenne halt ein paar Bilder von ihm, ich kenne ein bisschen Videos und ich weiß, wie sein Bass klingt, aber wie jetzt die Person John Deacon in irgendwelchen Videos ist, keine Ahnung,
Ja.
weil der praktisch nie irgendwo zu sehen war.
Stimmt.
Aber das gab halt so viele so Kleinigkeiten, die einfach nicht gepasst haben. Und das nervt mich dann, weil ich es halt an besser, also besser, klingt blöd, aber weil ich halt weiß, dass es so nicht war. Und einfach da irgendwelche Lieder von irgendwann später reinzupacken in den frühen Gig, ohne Sinn und Verstand, einfach nur, weil es jetzt mal nett klingt, das finde ich einfach dämlich. Aber andere Sachen waren großartig und das macht sehr viel Spaß, den zu sehen, wenn man einfach nur Queen Musik mag, wenig über die Bandgeschichte weiß, dann ist es am besten. Also, ja. Gerade, ich wusste halt, dass sie in München zwei Alben aufgenommen haben und dass sie da komplett abgestürzt sind, Was ich nicht wusste, ist, dass dass Freddie Mercury danach dann sein Soloalbum noch da in München erst aufgenommen hat. Es fiel mir dann irgendwann während des Films wieder ein, dass ich es mal gelesen habe. Aber das hatte ich verdrängt.
Okay.
Aber es gibt ein fantastisches YouTube-Video. Ich glaube, das ist ein Extra von der DVD. Das muss man sich echt mal angucken. Den Live-Aid-Auftritt von Queen, gegengeschnitten gegen den Live-Aid-Auftritt aus dem Film.
Ich glaube, das habe ich sogar auch gesehen.
Ja. Also es sind halt echt 20 Minuten und jede einzelne verdammte Bewegung passt.
Ja.
Also das ist unglaublich.
Ja, das hat er wirklich irre gemacht. Dafür hat er auch einen Oscar gekriegt, ne? Der, wie heißt der Schauspieler?
Ich habe schon wieder
Der
vergessen.
Rami Malek.
Ja, genau.
Genau. Den kenne ich ja aus der Serie, wie hieß sie nochmal? Da gibt es so eine Serie, wo er so einen komischen, durchgeknallten Hacker spielt.
Aha.
Robots oder so heißt sie, glaube ich.
Das
Ja.
kann gut sein, glaube ich dir.
Damit ist er bekannt geworden. Und
Also, er lohnt sich, wenn man einfach mal so ein bisschen 70er, 80er Jahre Flair haben will. Und ja, und Queen-Musik mag. Aber lest nicht vorher, was alles falsch sein könnte.
okay, verstehe. Na gut, dann hau ich mal rein. Ich habe mir ein paar moderne Sachen angeguckt. Klar, also ich habe einmal den neuen Hellboy-Film gesehen und der hat mir richtig gut gefallen. Also wirklich, ist ein komplettes Reboot eigentlich, ne? Es gibt ja diese zwei Filme von, wann sind die, 2005 irgendwas, 2008 oder irgendwie so, ne? Haben sie ja zwei Filme gedreht. Und die sind auch sehr gut, aber der setzt hier echt nochmal einen drauf. Also der Hauptdarsteller ist, finde ich, noch eine Spur cooler und er ist genauso rot, er feilt sich auch seine Hörner ab und er hat auch die coole Attitüde drauf und die krassen Sprüche und die CGI-Effekte in dem Film sind einfach der Oberhammer. Also er kämpft gegen Riesen, er klaut den einen seinen Riesen Meter, weiß ich nicht wie viel Meter großes Schwert und zerhackt damit den Riesen. Das ist sehr sehenswert. Und ja, über die Story selber braucht man gar nicht viel erzählen. Irgendwas ganz Schlimmes, hat irgendwas mit Nazis zu tun, natürlich. Und irgendwas muss er aufhalten. Und dann gibt es dann natürlich diesen inneren Widerspruch. Ist er nun böse? Ist er nun gut? Er könnte natürlich auch der King aller Bösen sein, der Oberteufel von allen. Aber er entscheidet sich natürlich für das Gute. Und ja, also absolut Knaller der Film. Hat mich keine Sekunde gelangweilt. Ich habe nur staunend davor gesessen und dachte, Wahnsinn. Wahnsinn, was heutzutage effekttechnisch einfach mal so möglich ist. Das ist wirklich unfassbar. Und was war der zweite Knaller, den ich noch gesehen habe? Ach so, ich habe den neuen Godzilla gesehen. Godzilla 2, King of the Monsters. Und auch der Film hat mich schwer beeindruckt. Es gab ja 2014 schon den ersten von diesen neuen Godzilla-Filmen aus USA. Und der war nicht so toll. Also erstmal Godzilla viel zu fett, typisch Amerikaner irgendwie. Und zweitens war die Story irgendwie total löchrig. Und dann hat er in dem ersten Film hat er eigentlich auch nur eine Art von Gegner gehabt, nämlich diese komischen Riesenmotten oder so. Und das war alles ein bisschen unbefriedigend, sah zwar auch sehr eindrucksvoll aus, aber da war so richtig, na, da. Was soll das jetzt? Da hätte ich jetzt einfach mehr erwartet. Und da haben sie so richtig, aber nicht gekleckert, sondern geklotzt und haben sowas von draufgelegt und haben sowas von einfach mal den größten Gegner von Godzilla ausgegraben, den es eh gibt, nämlich diesen King Ghidorah, diese dreiköpfige Echse, die halt auch nicht eins von den Monstern ist, die es auf dieser Welt gibt, sondern der ist irgendwie ein außerirdisches Monster, was auf die Welt gekommen ist und alle anderen beherrschen will und irgendwie so durchgeknallt. Und auch irgendwie wie in den Mythen, wenn du ihm den Kopf abschlägst, wächst ihm gleich ein neuer nach. Hast Pech gehabt. Also ist relativ schwer, gegen den anzukommen. Aber Godzilla findet natürlich einen Weg. Und das hat was mit Nuklear und Atom zu tun. Und er ist immer noch zu fett. Muss man sagen, also Godzilla ist immer noch zu fett, aber sie haben ihn so geil in Szene gesetzt. Da gibt es so manche so Szenen, wie er irgendwie vorm Gebäude steht, so direkt dich anglotzt durch die Fensterscheibe und du siehst nur seine riesen Godzilla-Fresse und dann rümpft er die Nase und dann siehst du tausend Details von seiner schuppigen Haut da und es ist einfach geil. Und dann haben sie auch so Sachen gemacht, dass man so ahnt, wie groß die sind, dass da die Darsteller irgendwie total genau in der Nähe da stehen, irgendwie genau da, wo die halt kämpfen. und dann nach oben gucken und da siehst du diese kilometerhohen Monster, wie sie gegeneinander antreten und komischerweise überleben die Menschen das auch. naja, aber er hat dagegen einiges anzutreten und er muss sogar zwischendurch mal sterben, aber natürlich gibt es Möglichkeiten, ich sag nur Atombombe, um ihn wiederzubeleben und ihn noch mächtiger zu machen, sodass er dann nicht nur seinen komischen Atomstrahl aus dem Maul hat, sondern da geht noch mehr, sag ich mal. Da geht noch mehr. Also der Film ist wirklich, also allein aus effekttechnischer Sicht wieder super sehenswert. Hat mich auch schwer beeindruckt. Also ich kann es nur wiederholen, was da heutzutage möglich ist, wie viele Polygone da, die da verwendet haben, es ist mir ein Rätsel. Wie viel Tera, Penta, sonst was, Byte, die dafür irgendwie haben speichern müssen, um das auf die Reihe zu kriegen. Es sieht so geil aus. Kann ich nur empfehlen. Egal, was irgendein Kritiker sagt, guckt euch das an. Das ist einfach effekttechnisch der Oberknaller. Naja, aber es geht natürlich auch eine Runde kleiner. Zum Beispiel eine meiner Lieblingsserien, über die ich vielleicht schon mal geredet, aber ich glaube noch nicht geredet habe, You're the Worst. Kennst du die?
Nee.
Gibt es seit 2014, gerade jetzt die fünfte Staffel rausgekommen. Handelt von der PR-Managerin Gretchen und dem Schriftsteller Jimmy, die beide total kaputt sind. Er ist narzisstisch, sie ist und egozentrisch und sie ist auch noch selbstzerstörerisch und voll das Luder und was hast du nicht gesehen? Also die wirklich, die kratzen an jedem Extrem, was es gibt. Ne? Die beiden verlieben sich halt irgendwie ineinander, sind aber absolut beziehungsunfähig, worauf es dann auch immer wieder zu Episoden kommt, wo sie sich dann trennen und wiederfinden. Und dann gibt's noch so, hat er noch so einen coolen Buddy, der dann irgendwie aus dem irgendein Krieg zurückkommt und an posttraumatischen sonst was leidet und dann gibt es noch, sie hat auch noch so eine etwas dickere Freundin, die noch durchgeknallter und versauter ist, also diese Serie, die hat wirklich, die hat vor keinem Tabu, macht die halt, ja, also wirklich, was die von sich geben, wie es da abgeht mit Drogen und Exzessen und sonst was, aber alles immer mit so einem Augenzwinkern, dass du denkst, hallo, was geht da denn ab? Da waren Folgen, ich habe am Boden gelegen vor Lachen, ne? Wo sie sich alle entblößen, also nicht kleidungstechnisch, sondern gefühlstechnisch und sonst wie und ihre Schwächen und ihre Verfehlungen und sonst was, sowas zur Schau tragen, also das ist eine unglaubliche Serie. Kennt kaum einer, warum auch immer, ist aber absolut sehenswert. You're the Worst heißt die.
Und wo gab's die jetzt nochmal?
Frag mich mal.
Okay.
Frag mich mal ein andermal. Also es gibt so viele Filmdienste, irgendeiner von denen hat die auch auf Lager. Alles entweder klar. Ist es bei Amazon oder bei Netflix, bei Netflix glaube ich nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich bin da irgendwie, ich springe da von Dienst zu Dienst und es ist eine Frechheit, was die einem da abverlangen. Du musst ja bei jedem irgendwie deinen monatlichen Obolus entrichten. Ja. Und schön wäre es, wenn es einen Streamingdienst gäbe, der alles hat, aber natürlich ist diese Welt nicht mehr so.
Nee, nicht wirklich. Das wird nicht mehr passieren, fürchte ich.
Ja. Wie gesagt, You're the Worst, sehr empfehlenswert. Dann, was habe ich noch Tolles gesehen? Ich habe eine ganze Reihe von Anime-Serien angefangen und gucke die, weil einfach auch mein Sohn Misha der absolute Anime-Freak ist und der mir ständig irgendwelche Sachen empfiehlt, die ich doch bitte mal sehen muss. Und ich dann auch wieder mit irgendwelchen obskuren Sachen ankomme, die er dann mal gucken soll. Und dann finden wir teilweise was wir beide toll finden. Und ja, da wäre dann unter anderem zu nennen eine ganz nagelneue Original-Netflix-Anime-Serie namens Cannon Busters, die wirklich sehr geil ist. Die spielt so irgendwie, hat so ein Cowboy-Ambiente. Hauptdarsteller ist so ein komischer, unsterblicher Cowboy, muss man sagen. Also der kann einfach nicht sterben. Er stirbt, aber wenn er stirbt, erwacht er halt wieder zum Leben. Und dann erscheint eine Zahl wie so ein Tattoo auf seinem Körper. Immer die weitere Zahl, wie oft er jetzt schon gestorben ist.
Okay.
Also er ist inzwischen dann irgendwie bei Nummer 24 oder so und dann immer so, ah, verdammt, schon wieder sterben, das kann ja nicht gesund sein, so auf die Art. Also man kann ihm eigentlich nichts antun, aber die wenigsten wissen das. Und dann gibt es so zwei kleine absurde Roboter, so ein Höflichkeitsroboter, so ein bisschen so C3PO-mäßig, die halt immer sagt so, hallo, wollen wir nicht Freunde sein? Wie geht's denn so? Egal, wie gefährlich die Situation gerade ist, sie versucht immer alles mit Freundlichkeit und Nettigkeit zu lösen. Und sie und ihr kleiner Roboterkumpel, die zufällig alles Mögliche reparieren kann, die sind dann irgendwie auf der Suche nach irgendeinem Prinz aus ihrem Königreich, der irgendwo gesucht werden muss, weil irgendwas Böses passiert ist. Und muss man sich reinziehen, also will ich jetzt ja auch gar nicht im Detail erklären. Er hat nur noch ein cooles Gefährt. Und zwar ist es so eine Art Cadillac, den er eigentlich nur starten kann, immer indem er eine Münze einwirft, wie in so einem komischen Automaten oder so.
Okay.
Aber das Besondere an dem Ding ist, wenn er 4 Münzen einwirft, dann macht er den Raging Bull-Modus und wird wie so ein Transformer, verwandelt er sich in einen riesengroßen Bullen, der dann alles platt macht, ne?
Oh
Und auch dieser
je.
Höflichkeitsroboter hat eigentlich auch mehr auf der Kante, als man eigentlich denkt, weil wenn es wirklich kritisch wird, dann hat sie irgendwas, dann verwandelt sie sich auch in irgendeine megamäßige Waffe und schießt einfach mal alles kaputt, was so irgendwie in der Nähe ist. Sehr beeindruckend, sehr gut, sehr cooler Anime-Stil. Aufwendig produziert, also Netflix kleckert auch nicht, sondern klotzt auch, was das angeht. Kann ich empfehlen. Und was ich sehr mag, ist jetzt endlich die zweite Staffel von Mindhunter. Auch auf wahren Begebenheiten beruhend, so frühe 80er, Ende 70er Jahre spielend, wo so die Polizisten in den USA, also einige wenige, angefangen haben, so eine Art Profiling zu machen, wo sie halt rausfinden wollten, wie ist das mit Serienkillern? Kann man die irgendwie kategorisieren? Kann man irgendwie rausfinden, was die vorhaben? Und sie machen es, indem sie halt zu den schon gefassten Serienmördern gehen ins Gefängnis und die interviewen, ne? Und zwischendurch, damit es ein bisschen spannender ist, bearbeiten sie halt auch immer noch so irgendeinen aktuellen Fall. Und sie werden halt von den anderen, die sind so beim FBI, und sie werden halt von den anderen erstmal nicht ernst genommen, ne? Weil es ja alles eine völlig neue Methode, ne? So ist alles aufzuzeichnen, und da ist auch noch eine Wissenschaftlerin dabei, die dann alles irgendwie so noch korrekt irgendwie einordnen kann. Und dann ist der Hauptdarsteller, der halt irgendwie eigentlich so ein Babyface ist, so ein relativ junger Typ, der aber einen guten Instinkt hat für so eine Geschichte, ne? Der aus den Leuten dann Sachen rauskitzelt, diese eigentlich, wo man gar nicht erwarten würde, dass sie das einfach erzählen so. Und dann erfährst du Sachen über krasse Morde und Beweggründe von Serienkillern. Das ist ja immer eine interessante Geschichte.
Okay.
Total coole Serie. Da gibt es jetzt die zweite Staffel. Sehr empfehlenswert, auch bei Netflix. Und dann habe ich angefangen mit einer Science-Fiction-Serie, Another Life, die, ja, außerirdisches Artefakt landet auf der Erde. Keiner weiß, was Sache ist. Es gibt ein Raumschiff, das irgendwie in der Lage ist, zu den Außerirdischen hinzufliegen. Sie wollen rausfinden, wer sind die, was machen die. Und dann fliegen sie los mit dem Raumschiff, und dann geht's halt los. Alles sehr obskur und ein bisschen psychedelisch auch. Und ich weiß noch nicht so recht, was ich von der Serie halten soll. In der Hauptrolle Katie Sackhoff. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so eine Blonde.
Das sagt mir irgendwas.
Die hat auch mitgespielt bei. Was waren das? Da haben sie irgendwann auch so eine Science-Fiction-Serie, wo sie. Ach, wie ist denn das nochmal? Ah, fragt mich mal. Ein paar Jährchen her, 5 Jahre her oder so. Auch eine ganz coole Science-Fiction. Also, sie ist scheinbar die Frau, die sie nehmen für Science-Fiction-Serien, wenn es drauf ankommt.
Ja.
So eine harte, relativ harte Frau, die sich dann auch dafür entscheiden muss, Mann und Tochter auf der Erde zurückzulassen, weil es halt eine längere Reise ist, die sie da antritt. Aber es ist sehr wichtig. Für die Menschheit könnte er sein, die sind böse, man muss rausfinden, was da Sache ist. Und das ist super aufwendig produziert, auch super cool gemacht eigentlich. Und mit Intrigen und mit ganz komischen Sachen. Also sowas finde ich sehr geil. Und es gäbe natürlich noch tausend weitere Sachen, die ich irgendwie angefangen habe, wie zum Beispiel Modern Family habe ich endlich mal angefangen. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, davon gibt es ja auch schon
Ja, habe ich
zig
aber nur die
Staffeln.
erste Folge irgendwann mal gesehen.
Super cool. Total lustig ist für mich sozusagen die moderne Variante von Eine schrecklich nette Familie. Nur dass es halt jetzt mehrere schreckliche Familien gibt. So, und er auch, Al Bundy ist ja auch der eine in der einen Familie. Er ist so der ältere Knacker, der so eine junge, heiße Latina irgendwie geheiratet hat. Und die kommen aber super miteinander klar, bloß die anderen haben damit ein Problem. Von ihr, der Bruder, ist dann sozusagen, der schwule Bruder ist mit seinem schwulen Freund zusammen, und die adoptieren dann ein Baby. Und da haben natürlich auch ihre eigenen Probleme. Und überhaupt die Familie selber, sozusagen die eine Hauptfamilie, die ist dann auch noch total schräg mit dem Vater, der, ach, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Der hat mich manchmal auch an mich selber erinnert, wenn er so richtig blöde Sachen irgendwie abfeiert. Also zum Beispiel in einer Folge kauft er seinen Sohn ein Fahrrad. Und sagt ihm extra so, du musst aber immer auf das Fahrrad aufpassen und so ganz wichtig, dass es anschließt und nicht einfach irgendwo rumstehen lässt. Und dann geht er durch die Straße, und dann sieht er dieses Fahrrad, das steht da einfach rum. Also, okay, jetzt erkläre ich meinem Sohn meine Lehre, nimmt das Fahrrad mit. und kommt dann zu Hause an und stellt fest, es ist gar nicht das Fahrrad von seinem Sohn. Es war einfach nur das gleiche Fahrrad. Er hat irgendjemand anders aus Versehen das Fahrrad geklaut. Dann will er es wieder zurückbringen, kommt bei der Nachbarin vorbei, die auch noch total hübsch aussieht und er kann eigentlich gar nichts dafür, aber sie fragt ihn dann so, oh, ich habe dann irgendwie meinen Schlüssel verloren und können Sie mir nicht mal reinhelfen durchs Schlafzimmer oder so? Und dann lässt er das Fahrrad, das eben aus Versehen geklaute Fahrrad bei ihr aus Versehen stehen und dann weiß er nicht mehr, wo das war, denkt wieder, das wurde geklaut, kauft nochmal ein neues Fahrrad, am Ende gibt es drei davon und seine Frau kriegt dann auch noch mit, dass er bei der hübschen Nachbarin war und sie so, ach ja, sie bringt dann das Fahrrad an, weißt du, und er muss nur noch vertuschen, vertuschen, vertuschen irgendwie und ist völlig, völlig geschreddert und sie so, ach ja, danke, dass Sie nochmal in meinem Schlafzimmer waren und seine Frau natürlich so, was, wie bitte? Und also, er reitet sich einfach komplett rein, er ist der absolute Blödmann. Die Serie ist mega lustig. Also ich frage mich, also ich habe jetzt, glaube ich, die erste Staffel so langsam durch und bisher hat sie es noch nicht abgenutzt, aber es gibt irgendwie 5, 6, 7 Staffeln davon oder noch mehr. Keine Ahnung, ob ich mir das noch weiter reinziehen soll, aber bisher macht es mega Spaß. Also, weil es einfach auch alle Klischees werden geritten. Alles, was mit Familie und Kindern zu tun hat, wird dir auch Spaß machen. Kannst du
Ja,
gucken.
gucke ich irgendwann mal auf jeden Fall. The Boys habe ich vorhin mal, glaube ich, schon mal erwähnt,
Ah.
vor, aber das war im Vorgespräch. Also The Boys habe ich jetzt die 4 Folgen, glaube ich, gesehen von 8, kann das sein?
Ja, ich glaube 8 Folgen oder 10, 8 kann sein, ja.
Also so eben diese Superhelden-Serie, die davon ausgeht, ja, in unserer jetzigen normalen Welt gibt es Superhelden
Jede
und das
Menge
sind
sogar.
logischerweise auch normale Menschen im Sinne von, dass sie dann für irgendwelche Firmen arbeiten und jeder so seine eigenen Bedürfnisse hat und natürlich, je mehr Macht du hast, desto mehr Arschloch bist du.
Genau.
Und ja.
Das größte Arsch ist der Homelander. Was für eine Idee, den Homelander zu nennen.
Ja,
So eine
das
Art
ist
Superman,
super.
der einfach unzerstörbar ist. Und sich mit dem anzulegen, da muss man schon Eier haben. Ne? Aber
Ja.
die Serie fängt ja schon mal krass an, ne? Wo er, so der Hauptdarsteller, der eine von den Hauptdarstellern mit seiner Freundin auf der Straße steht und dann plötzlich Matsch ist sie weg. Er hat nur noch
Genau.
ihre Hände in der Hand. So. Und dann ist halt so ein Typ, der so wie The Flash einfach super schnell rennen kann, der ist einfach durch sie durchgerannt, ne? Und hat sie
Genau.
zerfetzt. Ne? Damit fängt es an. Super cool. Und ja, und dann will man was gegen diese Penner unternehmen, weil die Superhelden sind im Endeffekt auch nur Penner. Also wirklich, die meisten davon haben irgendwie einen richtig an der Waffel und sind durch und durch halt auch verdorben. Das allein macht schon total Spaß. Da ist ja auch dieser, wie heißt der, Carl Urban, heißt er, glaube
Ja,
ich.
genau.
Der spielt da den einen, und der ist super. Also ich finde den immer klasse. Der ist der so ein richtiges, liebenswertes Arschloch, muss man sagen, ne? Also man muss ihn einfach mögen, auch wenn er alle ständig als Pussys und Fotzen irgendwie
Ja.
bezeichnet, tatsächlich. Und irgendwie für jeden irgendwie einen dummen Spruch auf Lager hat und wirklich auch nicht zimperlich ist, finde ich ihn trotzdem total liebenswert eigentlich.
Ja, nee, er macht das auch toll.
Ja,
Also
er macht es toll. Ja, Carl Urban übrigens auch wunderbar als Hauptdarsteller von der Judge Dredd Neuverfilmung, in der man ihn eigentlich gar nicht sieht, weil er die ganze Zeit diese Maske auf hat, aber egal, das spielt auch er. Ja. Und ja, wir
Ist er
könnten
nicht
jetzt.
auch in der Preacher-Serie der Hauptdarsteller?
Die kenne ich jetzt wieder nicht.
Die habe ich nicht gesehen. Ich habe damals die Comics rauf und runter gelesen und habe deshalb ein bisschen Schiss, mir das zu verderben, indem ich mir jetzt die Serie
Ja, verstehe
angucke.
ich.
Aber die soll auch gar nicht so schlecht sein. Muss ich vielleicht doch mal reingucken. Naja. Die Zeit, die Zeit. Jo.
Sie verrinnt und verrinnt. Ach ja, und dann habe ich noch, ich erwähne es nur, ohne weiter zu erklären. Ich habe noch Alien 3 neulich gesehen, weil es neu bei Netflix jetzt ist. Auch eigentlich guter Film. Eigentlich ganz cool. Also,
Ist das die Langfassung oder die Kinofassung?
keine Ahnung. Hier steht 1 Stunde 54 Minuten. Ob es die Lang- oder Kurzfassung ist, ich weiß es nicht. Also ist eigentlich alles drin, woran ich mich erinnern kann.
Ja, weil es den ja, also ich habe hier noch die jeweils Doppel-DVDs rumliegen, weil es das irgendwann mal günstiger gab. Warte mal, ich recherchiere mal gerade live. Schnittbericht. Weil gerade bei dem Film Elend viel irgendwann dazugefügt wurde.
Okay.
Warte mal.
Nee, der Film ist cool. Das ist der Film, in dem sie sich eine Glatze schneidet.
Genau.
Ja,
So, die
der eigentliche Film.
Kinofassung war 110 Minuten lang und die Special Edition 133.
133, okay. 1 Stunde 54 Minuten sind.
Das ist dann wohl eher die Kinofassung. Also 110, je nachdem, wie jetzt wieder gemessen wird, aber ja. Da war es wohl so, dass Fincher zig Sachen gedreht hatte und dann hatte er aber doch nicht den letzten Schnitt und bla und blub. Wobei das, was jetzt dann auf DVD zu haben ist, wohl auch nicht von Fincher nochmal geschnitten wurde oder genehmigt wurde,
Okay.
sondern das war so das, was auf seine Rohfassung jetzt basiert. Der hatte wohl danach so dermaßen die Schnauze voll. Er hat gesagt, ich arbeite nie wieder mit euch zusammen.
Okay.
Aber naja.
Trotz allem super Film. Da hat er auch die, der fängt ja auch schon so tragisch an. Bei Aliens, bei dem zweiten Film, da gab es ja dieses kleine Mädchen und dann können sie am Ende fliehen. Und was passiert als erstes im dritten Teil? Sie stürzt ab auf so einem komischen Gefängnisplaneten. Irgendwie alle tot, auch das Mädchen tot, nur sie ist da. Und ja, und dann hat sie auch noch ein Alien in sich. Na, so ein Scheiß. So ist das halt. Dann habe ich noch gesehen, auch neu bei Netflix haben, die haben ja immer mehr von diesen Marvel-Filmen und da haben sie jetzt auch den dritten Thor Ragnarök oder auf Deutsch Thor Tag der Entscheidung. Und den habe ich auch erst einmal gesehen dann gehabt, deswegen habe ich mir neulich Abend nochmal reingezogen. Ey, total cool. Total cool und auch witzig. Jetzt beim zweiten Mal hat er mir sogar noch besser gefallen. Weil.
Ja, ich denke, beim zweiten Mal gucken würde der mir auch besser gefallen, aber im Kino, also ich muss dazu sagen, ich mag die ersten beiden Thor-Filme nicht besonders. Ich glaube,
Wir haben
da
auch
stehe
darüber
ich nicht
schon mal
alleine
geredet.
da. Ja. Und der dritte passt halt nicht zu den anderen Thor-Filmen.
Ja, aber sie haben ja gemerkt, dass die Formel so nicht funktioniert. Also haben sie einfach dann das Ganze mal ein bisschen lustiger gemacht.
Ja, klar. Aber sie haben es meiner Meinung nach ein bisschen überdreht.
Okay. Aber Cate
Aber
Blanchett ist halt auch immer sehenswert. Das ist ja
ja,
die
Gottes Willen, der
jeder.
Film ist trotzdem sehenswert. Ich
Total.
finde allein, wie er da in diesem Käfig rumsitzt und da mit dem Skelett redet oder dann halt dieser Feuerdämon oder was auch immer das gewesen sein. Macht Spaß ohne Ende, aber ich weiß nicht, irgendwie passt er nicht zum Rest. Naja, egal.
Genau. Ich fand ihn gut wieder. Ja. Und mal
Sei dir
sehen,
gegönnt.
was für Anime-Serien ich als nächstes noch gucken muss. Ich bin gespannt. Also, was ich auch schon mal erwähnt hatte, My Hero Academia. Ich hoffe, da geht es mal irgendwann weiter. Das ist ja auch so was Ähnliches. Eine Welt voller Superhelden. Ne? So wie bei Boys, aber halt als Anime. Wo dann die jungen Helden dann in so eine Superheldenschule kommen. Und der eine, der unbedingt so ein Held werden will, aber gar keine besonderen Fähigkeiten eigentlich hat, der kriegt dann von dem Ober-Superhelden seine Fähigkeiten übertragen oder so und kann sie aber noch nicht so beherrschen. Immer wenn er mit seiner tollen Superfaust mal zuschlägt, dann macht er sich gleich die Hand dabei kaputt oder so, weil er seine Kräfte nicht unter Kontrolle hat. Und muss dann immer langwierig heilen, aber er ist halt der coolste von allen eigentlich, also der moralisch höchststehende. Und dann habe ich gehört, es gibt von Attack on Titan, was ja eigentlich auch eine Anime-Serie ist, gab es ja schon vor einiger Zeit einen Realfilm, der irgendwie sehr seltsam war, und jetzt gibt es wohl noch einen. Keine Ahnung. Habe ich irgendwie nur gehört. Es gibt jetzt wohl einen zweiten Teil davon auch noch.
Weiß jetzt nur, dass es diesen ersten gab, habe ich aber auch nie gesehen, da ich weder den Anime noch gab es nicht auch ursprünglich Mangas davon?
Bestimmt immer erst Manga, dann Anime, dann irgendwann real, wenn es dann mal
Also
veröffentlicht.
ich kenne die Grundidee, aber nie irgendwas davon gesehen.
Ach, geile Serie. Also die Anime-Serie ist der Knaller. Also dieses, das ist auch super brutal, eher was für Erwachsene. Weißt du, da gibt es ja diese Titanen, diese Riesen, die dann einfach Menschen fressen und so. Sehr eklig, aber sehr, sehr cool eigentlich.
Oh, ich habe noch, mir fällt gerade noch was ein, was ich gesehen habe. Ha,
Siehste, na siehste.
das fällt so völlig raus dem Rahmen, aber meine Frau und ich haben uns Schatz, nimm du sie angeguckt.
Was ist das denn?
Ein deutscher Film, logischerweise bei dem Titel. Die Grundidee ist, dass ein Paar sich scheiden lassen möchte, schön im Einvernehmen, man hat sich halt auseinandergelebt, aber wir sind ja immer noch Freunde, bla bla. Und der Mann, Quatsch, die Frau wird für das nächste halbe Jahr die Kinder nehmen, die gemeinsam, weil der Mann für ein halbes Jahr nach, ich glaube, nach Malta will. Nee, ich weiß gar nicht, irgendwo will er halt hin, er ist Arzt und will halt mal ins Ausland. Und danach werden sie sich das Sorgerecht teilen. Und dann kriegt sie aber das Angebot, sie ist Ingenieurin, sie kriegt dann das Angebot auf Malta, sowas, sie ist dann auf Malta, einen Windpark ins Meer zu setzen. Und halt ein Riesending, das fantastisch. Und jetzt stellt sie gleichzeitig fest, dass ihr Mann gerade jetzt eine Krankenschwester kennengelernt hat, die total auf ihn abfährt und ihn anmacht bis zum geht nicht mehr. Und dann geht halt alles rund. Dann sagen sie, ey, ich bleib hier nicht alleine sitzen, während du dich in wo auch immer mit deiner Krankenschwester vergnügst und ich habe auch Bedürfnisse, bla bla. Und dann machen sie halt aus, wir lassen die Kinder entscheiden. Und wer auch immer die Kinder dann kriegt, der muss dann halt verzichten. Und dann machen sie sich gegenseitig oder machen sie sich möglichst vor den Kindern immer so zum Deppen, dass die
Damit
sich
die
halt möglichst vor den
höchst
anderen entscheiden.
sehr geil.
Fahren die Kinder zur Schule und machen halt Kindergeburtstage so, ach, willkommen im Zauberreich, bla, also unglaublich, sehr, sehr lustig. Völlig
Okay.
übertrieben, klar, aber sehr lustig zu gucken.
Schatz, nimm du sie, oder was?
Genau.
Klar, guter Titel auch. Interessant. Ja, wo findet man das?
Das hatte ich ausgeliehen. Das
Ah,
gab es
okay.
bei Amazon Prime in dieser 99-Cent-Aktion. Da wäre ich nie drauf gekommen.
Okay.
Hatte aber den Trailer gesehen und gedacht, ach komm, das ist mal lustig. Und da, also selten so gelacht. Ja.
Okay. Bin voll dabei. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber ich wurde neulich für die Videodrom-Folge beim Stammtisch total gelobt von RSN
Ah, okay.
8887. Er meinte, oh, Fab, vielen Dank, dass du Videodrom als Folge gemacht hast. Ist ja genau der richtige Fall. Kaum einer kennt den. Was für ein fantastischer Film. Und David Cronenberg und ach, wie super. Und dann haben wir uns erstmal ein Weilchen darüber unterhalten. Also da habe ich offenbar zumindest bei einem voll ins Schwarze getroffen. Da freue ich mich dann doch. Da fühlte ich mich gebauchpinselt und freue mich sehr drüber. Danke nochmal, Arne. Und ja, es werden auch noch weitere krasse Sachen folgen nach dieser eher heimeligen Angelegenheit mit The Straight Story. Schöpfen wir nächstes Mal wieder aus dem Vollen für die Großen unter uns. So viel ist schon mal sicher.
Genau.
Okay. Ja.
Jo.
Haben wir's? Sind wir
Ich glaube
fertig?
ja, ich bin durch.
Na super, machen wir den Sack zu und sagen, bitte gebt uns endlich gebt uns mal Feedback. Es kommt immer noch tröpfelweise, nicht so viel. Und gern mehr davon, egal in welcher Form, ihr wisst schon, wie ihr mich erreicht. Also wer den Retro-Kompott kennt, ne? Und den kennt ihr ja, wenn er hier den Movie-Kompott kennt. So, also auch auf der Eröffnung von Patrick und Robin, ich erwähne es nur ganz kurz, auch da wurde ich darauf angesprochen, dass irgendeiner fand auch den Movie-Kompott ganz toll. Und ja, wunderbar. Weiter
Jo,
so.
genau.
Auf dem Weg zur Weltherrschaft. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut,
Bis
Leute.
dann. Ciao.
Movie Kompott ist over.